wenn du das Kontinuum auf der einen Seite siehst, Autorität, also Führung, die basiert auf Autorität, und heute mehr Führung, die basiert auf Empathie und emotionale Intelligenz, dann sehe ich auf jeden Fall eine Verschiebung hin von autorativer Führung hin zu empathischer Führung.
Heute treffe ich einen Mann, der Führungskräfte nicht nur coacht, sondern ihnen manchmal auch die Seele streichelt. Er war viele Jahre Partner bei Deloitte, bevor er die Freiheit des selbstständigen Business-Coachings für sich entdeckt hat. Er arbeitet in Frankfurt am Main und überall dort, wo Menschen führen, manchmal auch, wo sie geführt werden wollen. Und immer da, wo Performance mehr ist als nur PowerPoint. Wir reden heute über Haltung, Führung, künstliche Intelligenz und die große Frage: Was macht eigentlich ein Talent aus? Und was sind Zukunftsanforderungen an Führungskräfte? Ich freue mich auf ein Gespräch mit meinem lieben Kollegen Jörg Schiele. Hallo, lieber Jörg.
Kai, schön hier zu sein.
Jörg, vom Deloitte-Partner zum Coach. Wenn du auf deinen Weg mal zurückschaust, also von der Partnerschaft bei Deloitte in die Selbstständigkeit, was war denn der Moment, in dem du gesagt hast, jetzt will ich lieber Fragen stellen als Antworten verkaufen?
Ja, vielleicht war das gar nicht so sehr die Frage, sondern der eigentliche Punkt war spannenderweise mit Freunden bei einer Wanderung in Nepal. Und ich habe mir die Frage gestellt, wann ist genug genug? In der Beratung, im Professional Services, wenn du da 20, 25 Jahre unterwegs bist, kommst du an einen Punkt, wo eine physische, aber auch eine psychische, mentale Belastung da ist und du fragst dich, wie lange möchte ich das eigentlich noch weiter erleben? Und ich hatte dann damals eine Rolle, die sich auch dem Ende neigte, eine internationale Rolle, die sich dem Ende neigte, und auch die interne Aufgabe, die ich hatte, wusste, wird sich weiter drehen. Also war für mich die Frage, zurück ins Consulting zu gehen. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, es sollte was anderes kommen. Und ich hatte das große Glück, damals einen CEO zu haben, mit dem ich mich zusammensetzen konnte im Vertrauen und sagen konnte, ich möchte etwas ändern, ich kann nicht ganz aufhören, würde gerne die nächsten 5 Jahre weiterarbeiten an der Deloitte University mit Führungskräften, sozusagen ein Grundrauschen weiterhaben bei Deloitte, auch in engem Kontakt mit Deloitte bleiben und darüber hinaus dann für mich entwickeln, was ich auch immer entwickeln sollte. Und das war dann Coaching.
Also eigentlich eine sehr privilegierte Form des Ausstiegs, weil du bist ja nie ganz weg gewesen. Du hast ja mit deinem Ex-Arbeitgeber den Kontakt bis heute, die dich beschäftigen als Freier heute.
Ja, genau das ist es. Und es hat sich auch sehr viel länger entwickelt, als ich es gedacht habe. Und immer noch mit großer Freude mache ich heute Führungskräfteentwicklung. Mhm. Jetzt an der neuen Universität von Deloitte in Paris. Und auch das ist etwas Schönes. Die wurde letztes Jahr eröffnet. Und es war eins meiner letzten Projekte mit einem Team sozusagen, ja, die Strategie für diese Universität zu entwickeln.
Das heißt, du hast eigentlich zwei Rollen. Du hast eine, du sagtest gerade, Führungskräfteentwicklungsrolle innerhalb der Deloitte University, Rolle A. Rolle B, du bist Executive Coach, selbstständig. Und Coaching und Training ist ja was anderes.
Sind im Grundsatz vom Format her unterschiedliche Dinge, aber so wie auch die Trainings angelegt sind und so wie ich sie führen möchte, ist eigentlich Coaching eine Grundlage. Also
Ein Teil davon.
Also mit Menschen in das Gespräch kommen, Fragen stellen, wie du es so schön formuliert hast, sie zum Nachdenken bringen. Das ist auch für mich eigentlich einer der Ansätze in den Trainings.
Ja, wenn du deine Coaching-Haltung beschreibst mit 3 Sätzen, wie würdest du definieren, mit welcher Haltung machst du Coaching?
Ich bin unkonventionell.
Heißt was?
Es darf kein Format entstehen, wo ich das Gefühl habe, da sieht mich jemand als Guru oder da sieht mich jemand als Weisen etc.
Sondern, also Augenhöhe könnte ich doch sagen.
Ich will auf jeden Fall Augenhöhe. Mhm. Egal in welcher Hierarchie, ich arbeite sehr gerne auch mit jungen Menschen. Das erfüllt mich eigentlich teilweise sogar mehr als Executive Coaching. Mhm. Und auch unkonventionell, in dem Dinge Räume verlassen, in dem Sinne Räume verlassen, also andere Perspektiven bieten. Mhm. Vielleicht mal in die Psychologie abrutschen oder in die Philosophie oder auf andere Art und Weise ins Gespräch kommen. Das ist das eine. Also ich halte mich nicht an Werkzeuge oder Coaching-Tools oder Formate. Ich nutze immer, wenn sie sinnvoll sind. Mhm. Aber ich gestalte mein Coaching nicht anhand von Werkzeugen, sondern Und das ist die zweite Haltung. Für mich ist Chemie ganz wichtig. Also da muss irgendwas klicken mit dem Gegenüber. Und es ist bis jetzt nur zweimal vorgekommen, dass ich auch eine Anfrage abgelehnt habe, weil es eben nicht geklickt hat, wo ich das Gefühl hatte, da an den Menschen, da stimmt die Chemie nicht. Und dann macht es für mich keinen Sinn. Und das dritte Thema ist, es sehr pragmatisch. Also wenn du mit Coaches von mir reden würdest, dann würden viele sagen, wir schätzen an Jörg, dass er mit uns über Situationen redet, dass er in der Sache ist, dass er in unserem Leben und an unserem Leben dran ist, und mit auch Beispielen kommt. Und viele werden dir auch sagen, es ist immer eine Mischung aus Coaching und Sparring. Also ich biete da auch Reibungsfläche.
Häufig geht es ja um das Thema Führung, Leadership, nicht? Gerade im Business-Kontext. Was ist denn jetzt Führung? Wie würdest du definieren oder woran würdest du erkennen, dass jemand wirklich führt und nicht nur Führung spielt?
Für mich ist das sehr stark die Frage des mentalen Modells. Ich sehe Menschen, die sehr gut daran sind, Projekte zu managen oder Mitarbeitende zu managen. Komplexität zu beherrschen, sehr strukturiert sind, sehr analytisch sind. Der Schalter wird umgelegt, wenn jemand sagt, ich manage nicht Komplexität und Menschen, sondern ich führe Menschen und Veränderung. Ich werde transformativ. Also in einem Kontext arbeiten, wo sie mit anderen zusammen Lösungen entwickeln. Und andere das Beste aus sich selbst, aber auch eben aus den anderen Menschen herausholen und Freiheiten lassen. Da beginnt für mich Führung.
Ja, jetzt sagst du gerade das Beste aus Leuten rausholen. Da ist schon das Wort im Englischen ist exploiting. Das ist ein schmaler Grat, glaube ich. Denn Leistungsorientierung wird meiner Erfahrung nach häufig mit Druck verwechselt. Wie hilfst du denn deinen Klienten, dass Leistung entsteht, ohne dass die Leute wie Zitronen ausgepresst werden?
Ja, ich habe eben dein Gesicht beobachtet, Kai, und bei dem Thema das Beste aus Leuten rausholen, hast du ja in die Mundwinkel verzogen. Damit meine ich nicht das Exploiting im Sinne von Ausbeuten, sondern vielleicht im Englischen sehr schön ausgedrückt, how to become a better version of yourself. Mhm. Also für mich beginnt Führung auch da, wo ich die Grenzen und auch vielleicht die Limitationen sehe bei Menschen, aber gleichzeitig diese Limitationen nicht akzeptiere, sondern auch das Potenzial sehe. Also auch Menschen ermutige, neue Dinge auszuprobieren, an Grenzen zu gehen. Wir sitzen hier vor einem Mischpult und für mich ist das sehr oft wie so ein Mischpult. Du kannst Fähigkeiten, das sind Menschen mit Fähigkeiten und Skills und in unterschiedlichen Situationen, hier Regler nach oben, nach unten, lauter, leiser. Da beginnt es für mich spannend zu werden, mit Menschen zu arbeiten.
Kann ich nachvollziehen. Da wäre meine Antwort auch, dass es darum geht, dass die Menschen selbst am Mischpult sitzen und nicht der Chef.
Ja.
Denn wenn du in der Lage bist, das Volume rauf oder runter zu regeln, zu faden oder aus oder reinzukommen, dann ist Autonomie gegeben, ansonsten bist du Marionette.
Genau das. Und das ist immer so eine Frage, die ich dann auch oft stelle, ist, was möchtest du lieber sein? Eine Figur auf dem Schachbrett? Oder Schachspieler. Und mein Anliegen wäre, dass Menschen Schachspieler werden.
Hoher Anspruch.
Ja, es ist ein hoher Anspruch und ich bin auch nicht sicher, dass ich dem immer gerecht werde.
Ich wollte gerade fragen, warst du immer Schachspieler?
Nein. Logischerweise auch in dem Weg in einer Karriere bist du am Anfang eine Figur auf einem Schachbrett. Also die ersten Jahre und ich hatte damals... Auch das können wir vielleicht drüber sprechen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, heute auch über die Vertikalität in Führung nachzudenken. Ich hatte einen Chef, das war ein Kind des Zweiten Weltkrieges und da gab es klare Ansagen, tu dies und dann hast du das gemacht. Und hast es auch wenig hinterfragt, solange du es als nicht völlig unsinnig empfunden hast. Bis dann irgendwann die Gespräche stattfanden, bis du dir irgendwann die Glaubwürdigkeit erarbeitet hast, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Also das, was du sagtest, wieder in Augenhöhe zu arbeiten. Und darüber haben sich dann die nächsten Rollen und Aufgaben ergeben. Und die waren immer selbstbestimmter, mit immer mehr Freiräumen. Aber eben auch mit, du hast Performance angesprochen, eben durchaus auch mit mehr Druck, mit mehr Anspruch. Also Die Frage ist selten, wie macht man das Glas noch voller, sondern wie kann ich das Glas größer machen letztendlich?
Reflexionsfrage. Wenn ihr den Gedanken von Jörg mal weiterführt und auf eure eigene Situation bezieht, wie geht es euch in eurer aktuellen Position und Rolle? Seid ihr in der vollen Stärke und Kompetenz unterwegs oder habt ihr das Gefühl, ihr seid überfordert oder vielleicht sogar unterfordert und würdet gerne etwas anderes tun oder in der aktuellen Rolle bleiben, aber noch mehr aus euch herausholen und weiterentwickeln? Was wäre dafür hilfreich? Vielleicht geht ihr mal auf euren Chef zu oder die Personalabteilung und erörtert mal vertrauensvoll, welche Möglichkeiten das Unternehmen bietet, um euch weiterzuentwickeln. Es geht, wie eben schon angesprochen, nicht darum, dass man sich auspressen lässt, sondern dass man in die volle Stärke und Autonomie kommt, also das Beste aus sich herausholt. Einige haben die Möglichkeit dazu, vielleicht sogar ein Coaching in Anspruch zu nehmen oder ein internes Mentoring oder ein Sparring mit Kollegen oder dem Chef. Ich würde jedenfalls mit dem Gedanken gehen, für Karriere und für professionelle Entwicklung seid in erster Linie ihr selber zuständig. Und aus diesem Gedanken heraus könnt ihr dann schauen, wer euch auf dem Weg begleiten und unterstützen kann. Also raus aus der Passivität und der Erwartung, dass andere euch erst wach küssen und entwickeln müssen. Der Ball liegt bei euch im Feld. Wenn du coachst, und du gehst ja auch häufig systemisch ran, ich denke, du betrachtest nicht nur den Menschen, sondern auch das System. Habe ich das richtig verstanden, dass du auch systemischen Ansatz hast? Was passiert denn, wenn beides nun gleichzeitig zwickt? Also sowohl du spürst und siehst, in einer Person ist möglicherweise ein Wertekonflikt und eine innere Ambivalenz und gleichzeitig gibt das Äußere, das Umfeld auch keinen Raum ranzugehen. Wie gehst du damit um?
Mitte der 90er Jahre hatte ich das große Glück, einige Zeit mit Peter Senge zu arbeiten. Peter Senge war damals einer der auch führenden Vordenker im Bereich auch Systemik. Und er hat immer gesagt, wie bringen wir unsere persönliche Vision und Vorstellung zusammen mit einer Corporate Vision und Vorstellung? Und ich bin heute noch überzeugt, es wird in ganz seltenen Fällen liegt das komplett übereinander. Sozusagen, dass die persönliche Vision dieselbe ist wie die des Unternehmens, in dem ich arbeite. Also ist die Frage, wie groß kann ich die Überschneidung gestalten? Mhm. Wie groß kann ich, wie weit kann ich gehen? Auch, ich sehe das wie Bambus, also wie weit kannst du dich biegen, ohne zu zerbrechen? Mhm. Wo musst du vielleicht auch eigene Glaubenssätze oder auch eigene Gedankenmuster in Frage stellen, weil sie nicht hilfreich sind, ohne jemals deine persönliche Integrität zu verlieren?
Ja.
Also schwierig wird es für mich immer dann, wenn ich sehe, auch bei Coaches, dass sie in ihrer Integrität verletzt sind.
Wenn du mal auf das, wie sich Führung auch verändert hat, du bist jetzt ja auch schon 30 Jahre dabei und kennst Führung jetzt über mehrere Dekaden, was so am Horizont sich zeigt, siehst du Perspektiven, wie sich Führungskultur geändert hat oder aktuell ändert?
Ich stelle mir das immer als Kontinuum vor. Und in der Zeit, als ich angefangen habe zu arbeiten, glaube ich, war, wenn du das Kontinuum auf der einen Seite siehst, Autorität, also Führung, die basiert auf Autorität. Und heute mehr Führung, die basiert auf Empathie und emotionale Intelligenz. Dann sehe ich auf jeden Fall eine Verschiebung hin von autorativer Führung hin zu empathischer Führung. Was sehr vielen Führungskräften auch schwerfällt. Und insbesondere, wenn du dir Konzerne anschaust, Corporates anschaust, aber auch Partnerschaften anschaust, sind viele Menschen, die ja heute in Führungsverantwortung sind, eigentlich noch selbst sozialisiert worden in einem autoritären Umfeld oder in einem Umfeld, wo also diese autoritäre Führungsstil eine Rolle gespielt hat. Da fällt es vielen schwer, da rauszukommen, mehr in eine empathische Führung. Da bin ich sehr zuversichtlich bei der Generation, die jetzt heranwächst, die vielleicht manchmal auch übersensibel, aber trotzdem mit sehr kollaborativer, empathischer an Themen herangeht. Und dahingehend wird sich Führung auch verändern.
Mhm.
Also das Thema Empathie, soziale Intelligenz, wie kann ich Räume schaffen, wo wir in der Sache streiten, aber nicht an der Person streiten, da verändert sich gerade sehr viel.
Welche Rolle siehst du durch AI Also im Sinne, welche Veränderungen erwartest du durch die künstliche Intelligenz, wenn es um Führung geht? Vielleicht aber auch, wenn es um unsere Profession des Beratens, des Coachens geht.
Was ich aus Führungssicht beobachte und sehr spannend finde, ist, du hast eine Generation, wo ich manchmal das Gefühl habe, das sind Menschen, die hoffen, dass dieser Druck noch an ihnen vorbeigeht. Und du hast auf der anderen Seite junge Menschen, die das ganz spannend finden und AI einsetzen, weil sie sich damit optimieren können, ihren Arbeitstag optimieren können. Und wie können wir hier zusammenbringen auf der einen Seite also dieses Effizienz, dieses Optimierungsstreben, dem aber oft ein Hinterfragen fehlt. Und zwar nicht, weil man nicht hinterfragen will, sondern weil das Erfahrungswissen nicht da ist. Und das sozusagen zusammenbringen mit dem Erfahrungswissen. Denn was ich immer häufiger beobachte und auch höre, ist, dass Kollegen, Kolleginnen, ehemalige zu mir sagen, ich kriege da ein Papier, das ist fantastisch. Du siehst auch, das ist AI generiert und ich verbringe ich die Zeit damit herauszufinden, stimmt der Gedankenansatz, sind die Antworten richtig? Und darüber in das Gespräch zu kommen, also dem, was heute künstlich, und die mag in 10 Jahren schon wieder ganz anders aussehen, bin ich überzeugt davon, eine Sichtweise geben, ein Nachdenken geben. Ich denke, das ist etwas, was die jüngere Generation noch lernen kann und wo die ältere Generation vielleicht die Scheu ablegen sollte, in diese Datenaffinität, in diese Technologieaffinität einzusteigen. Was es für unsere Profession bedeutet, also schon jetzt, insbesondere wenn ich virtuelles Coaching mache und mir manchmal Themen begegnen, wo ich vielleicht denke, huch, wie gehst du das jetzt an? Habe ich meinen Computer neben mir und dann stelle ich Perplexity oder wie auch immer mal eine Frage. Nicht um das dann zu reproduzieren, aber es gibt mir Gedankenanstöße, so wie mir auch heute ein gutes Buch oder eine Zeitschrift Gedankenanstöße geben kann. Und das Schöne an AI ist, du hast Gedankenanstöße sozusagen per Knopfdruck. Und das finde ich sehr spannend, wie sich das entwickelt und wie es auch das eigene Denken erweitern hilft.
Du warst ja bei Deloitte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, für den Bereich Talente zuständig. Wie war der genaue Titel?
Ja, ich war Head of Talent. Und gleichermaßen für Deutschland, aber gleichermaßen auch in einer globalen Rolle. Wir haben in einem kleinen Team weltweit die Personalpolitik von Deloitte sozusagen vorgegeben. Wir haben uns mehr über die Strategie, über die Talentstrategie Gedanken gemacht.
Ja, das ist jetzt ein Begriff, der tendiert ja auch zum Buzzword zu verkommen. Kannst du es mal begrenzen oder umschreiben? Woran erkennst du, Müller hat ein Talent, Lehmann ist es nicht? Woran siehst du das?
Das ist ja auch Beratung, also der Kontext Beratung. Es ist ein Karriereweg. Und in den ersten Jahren möchtest du Menschen haben, die die Probleme lösen. Die Menschen, die wir einstellen, egal ob das Deloitte ist, ob das McKinsey ist oder Boston ist, wir haben ja das große Privileg, dass wir top ausgebildete Leute an Bord bekommen, die auch sehr hohe intellektuelle Fähigkeiten haben, analytische Fähigkeiten haben, strukturelle Fähigkeiten
haben. Also das haben sie eigentlich alle?
Das haben sie alle, ja. Und wir hatten etwa 4 Millionen Bewerbungen.
Meine Güte.
Ja, also das ist schon auch Großküche gewesen. Und da diese Systeme zu schaffen, auch da das Umfeld zu schaffen, die richtigen Menschen an Bord zu holen, das ist auch ein echter Wettbewerbsfaktor.
Und das ist dann die Frage. Also es kommen alle top ausgebildet. Die haben also alle Columbia, Harvard oder zumindest also eine sehr gute deutsche Uni.
Sehr gute Universität.
So, summa cum laude. Ja. Das macht die alle gleich. Wo ist denn jetzt der differentiating factor, wo du sagst, still, das hat er, was er nicht hat?
Ja, in den ersten Jahren geht es darum, du guckst darauf, kann sich jemand, also ich sage immer win the game, kann jemand einsteigen und strukturiert, analytisch, der schöne Begriff in der Beratung heißt Time to Output, also ist jemand in der Lage, in einer bestimmten Zeit auch ein Ergebnis zu liefern, Problemlösung. Der nächste Schritt ist dann jemand in der Lage, und das siehst du, nachdem man das Grundwerkzeug gelernt hat, Lösungen anzubieten für Probleme. Das ist schon mal der erste Mindset-Shift. Also nicht, ich bekomme eine Aufgabe und löse die intelligent, sondern ich denke weiter, ich denke voraus. Es gibt Menschen, die vorausdenken können, die sozusagen Probleme sehen können, auch im System.
Also Szenarien, Optionen.
Die das System lesen können, die Akteure in Kunden etc. gut einschätzen können und daraus Rückschlüsse ziehen. Das ist eigentlich der Punkt, wo wir dann Menschen zu Managern oder Senior Managern befördern. Und dann kommt ein ganz großer, eine ganz große Hürde, nämlich du siehst an Menschen, denken sie unternehmerisch, denken sie nicht alleine in kausal Zusammenhängen, sondern können sie Bilder entwickeln. Du siehst bei Menschen, ob sie inspirieren und motivieren können. Also das, was ich vorhin so sagte, das Beste aus anderen, also helfen, dass andere neue Ideen wachsen, entwickeln und an ihre Grenzen gehen. Und dann wird eine Führungskraft, dann wären Talente transformativ. Ich nehme es immer transformativ. Das hat dann nichts mehr mit technischer Expertise zu tun. Die wird vorausgesetzt von jedem Kunden. Aber du bist dann eigentlich in einem Bereich, der auch sehr subtil ist. Das sind Menschen, die inspirieren, die motivieren, die andere abholen, die andere zu Wort kommen lassen, die aus ihrer, die das Eigeninteresse zurückstellen können, idealerweise. Und das, du hast das Gefühl, da hat jemand etwas.
Was eigentlich zeigt, das sind soziale, das sind Beziehungs-, das sind kommunikative Kompetenzen.
Absolut. Da bist du genau in dem Bereich der Empathie, der emotionalen Intelligenz. Da bist du sehr stark in dem Bereich der Selbstwahrnehmung und auch der Reflexion über dich selbst. Du hast, es gibt so ein schönes Modell, ich nenne das immer SOD, see it, own it, do something about it. Also viele Menschen sehen ein Problem und dann kommen sie in Aktion. Aber dieser Mittelteil, sich zurückzulehnen, sagen, was passiert da eigentlich gerade?
Observing,
das Angehen. Auch in der Frage, du hast Druck angesprochen, da ist Druck oder du bist verletzt worden verbal oder jemand übt Spiele der Macht aus. In diesem Moment einfach zu sagen, war das jetzt intentional oder hatte einer einfach einen Satz rausgehauen?
Ja.
Und wie gehe ich damit um? Lasse ich das an mich ran oder lasse ich das mich nicht ran? Und bleibe ich in der Sache fokussiert oder lasse ich mich auf irgendwelche Nebenkriegsschauplätze ein? Da spürst du, dass Menschen damit einfacher umgehen als andere. Andere müssen sich das sehr viel schwerer erarbeiten. Du kannst dir das natürlich auch erarbeiten, aber für einige, wie gesagt, ist es sehr viel schwerer, dorthin zu kommen als für andere.
Jörg, wir nähern uns schon dem Ende des Podcasts. Wie immer, zwei Rubriken sind ja immer zum Schluss. Eines betrifft das Thema Buchtipp. Hast du einen Buchtipp für unsere Hörerinnen und Hörer mitgebracht?
Eins der Bücher, das mich in letzter Zeit wirklich beschäftigt hat, ist das Buch Novo 10 von James Lovelock. James Lovelock war ein Wissenschaftler, ich glaube in Cambridge, und hat dieses Buch mit 90 Jahren geschrieben.
Novo 10.
Und seine These ist, das Zeitalter des Anthropozän des Menschen neigt sich dem Ende. Wir kommen jetzt in das Zeitalter der Hyperintelligenz. Und was bedeutet das? Und er setzt das auch übrigens in den Kontext mit, ist die Menschheit in der Lage, das Klima zu retten oder brauchen wir eigentlich vielleicht sogar künstliche Intelligenz, die das tut, weil sie Dinge sehr viel unemotionaler löst als wir Menschen. Das ist ein Buch, das ich eben wirklich ans Herzen lege, auch wenn es teilweise vielleicht etwas dystopisch anmutet, trotzdem positiv ist.
Ja, ich stell's in die Shownotes, Novo 10. Zum Abschluss machen wir ganz spontan Satzergänzungstext. Ich sage
Protest.
Einen Satz.
Jetzt kommt der Protest.
Ich sage einen Satz und du beendest ihn ganz spontan aus dem Bauch. Erstens mal, was ein ethisch sauber arbeitender Coach niemals tun sollte, ist
persönliche Grenzen überschreiten. Das andere, und da habe ich mir, muss ich mir ein bisschen drüber nachdenken, aber ein Thema, den anderen bei sich lassen.
Heißt was?
Den anderen ermöglichen, dein Gegenüber ermöglichen, eine eigene Ansicht zu Dingen zu entwickeln.
Und nicht deine aufzuoktroyieren.
Ja, auch nicht indirekt sozusagen durch Fragen, die zielgerichtet, also sozusagen Fragen, die ein Stück weit in eine Richtung drängen oder zu einem Gedanken führen, sondern diese Ergebnisoffenheit von Fragen.
Das schönste Kompliment, das mir ein Klient je gemacht hat, war?
Mir fällt spontan eine Coachie ein, die mir gleich zu Beginn sagte, ich habe schon mit unterschiedlichen Coaches gearbeitet und ich suche neue Impulse. Und als wir dann den Zyklus beendet hatten, schrieb sie mir, du warst für mich mehr als ein Coach, du warst ein Mentor, du warst ein Stück ein Philosoph, du hast mich inspiriert. Das hat mich sehr berührt.
Schön. Und last but not least, was ich, also du, aus meiner gewonnenen Coaching-Haltung gelernt habe, das mir auch im Privatleben hilft,
dass ich nie im Privatleben coache, bei meiner Frau und bei meinen Kindern.
Kinder noch günstiger.
Sie kommen schon immer und sagen, oh Papa, stell nicht schon wieder eine Frage.
Ja.
Das ist das eine. Das andere, aber das Wichtigere ist, ich bin sehr viel gelassener geworden. Also auch im Sinne von Management, wenn du so möchtest, der eigenen Emotionen.
Ja, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Hat mir viel Spaß gemacht. Danke dir, Kai.
Heute war ich auf Visite mit dem ehemaligen Deloitte-Partner, heutigem Executive Coach Jörg Schiele aus Frankfurt am Main. Danke fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Sage tschüss, bis bald. Ich bin Kai Kochmann.